Hereinspaziert. Diese Woche geht's bei Quotenmeter FM um die große Welt von Sky und dessen Verkauf. Damit recht herzlich willkommen bei Quotenmeter FM, eine neue Ausgabe. Wir haben es überlebt. Wir haben 40, 42 Grad überlebt. Und ich wohne nur abseits einer Stadt, sie nennt sich Kitzingen, die den traurigen Rekord hält, dass sie jetzt seit des Öfteren schon öfters mal auch mit die wärmste Stadt in Deutschland war. Das ist natürlich alles nicht zu vergleichen. Mein Friseur, der kommt ursprünglich aus dem Irak und der fährt da jedes Jahr im August hin und da hat es 50 Grad. Aber wo es keine 50 Grad hat, das ist die Wohnung von Christian Lukas. Hallo.
Ja, hallihallo.
Ja, ich habe meinen Friseur tatsächlich gefragt, warum er immer wieder sogar im August in das 50 Grad heiße Irak zurückfährt. Rate mal, wieso.
Heimweh.
Das auch, er findet aber auch die Temperaturen geil, denn du hast natürlich gewisse Vorteile, wenn du dich irgendwie so verletzt, irgendwie in die Hand schneidest, als Friseur zum Beispiel, dann gehst du halt nur 10 Minuten raus und deine Wunde ist komplett verheilt.
Okay, ja gut, kann man so machen, muss man aber auch nicht. Man muss sich einfach gar nicht erschneiden, dann muss man auch gar nicht raus. Wobei ich gehöre auch zu den Leuten, die sagen, alles unter 27 Grad ist ja eigentlich Permafrost. Allerdings bin ich gerade mal durchs schöne Sauerland gedüst, so etwas abseits von den Hauptstraßen. Sauerland, immer wieder eine Reise wert, aber auch dort sieht man leider die Auswirkungen des Klimawandels, wenn da eben irgendwelche Tannen stehen und diese Tannen, dieses Gehölz ist einfach nur noch, ja, Brennholz, weil mehr kann man damit nicht mehr machen. Also ob man daraus noch ein IKEA-Regal basteln kann, selbst das halte ich für ein Gerücht. Leider.
Ja, wir wollen uns ja heute mal über Sky unterhalten. Und zwar hat RTL jetzt zugeschlagen, das verlustreiche Sky, angeblich machen sie immer noch damit Verlust, zu kaufen. Sky hat ja jetzt in den letzten Jahren auch ein bisschen an Rechten ausgedünnt. Also sowas wie die Europa League gibt es da gar nicht mehr. Die Champions League auch nicht. Man hat sich jetzt auf die Bundesliga und die Premier League konzentriert. Die Bundesliga zeigt man künftig ohne Konferenz, aber alle Einzelspiele. Viele Bekannte, die ich gesprochen habe, die sagen sowieso immer zu mir, ja, wer will denn eigentlich immer Konferenz angucken? Da höre ich immer nur Tor und sehe Wiederholungen. Da gibt es aber bestimmt auch ein paar Fans. Aber man hat sich auch von der Produktion von deutschsprachigen Serien zurückgezogen. Und jetzt, Christian, frage ich dich, was sagst du dazu?
Tja, was soll ich dazu sagen? Ich habe für euch, für Quotenmeter, darüber einen Kommentar geschrieben, in dem ich eben behaupte, ich stelle einfach mal diese Behauptung auf, dass der Zukauf von Sky durch RTL im Grunde genommen ein Eingeständnis des Versagens darstellt. RTL wollte auf 9 Millionen Abonnenten kommen, ist weit davon entfernt und jetzt werden diese Abonnenten halt einfach dazu gekauft. 140 Millionen Euro, ich meine, wenn du oder ich über 140 Millionen Euro sprechen, dann sind das Summen, die wir uns nicht mehr vorstellen können. Also ich würde, wenn ich 140 Millionen von heute auf morgen auf meinem Konto hätte, mich in den Garten setzen und dem Gras beim Wachsen zuschauen und fände das auch höchst spannend. In der großen Welt der Medien aber, wenn wir hier ja wirklich von einer Marke wie Sky sprechen, die seit vielen Jahren am Markt etabliert ist, sind 140 Millionen ja im Grunde genommen ein kleiner Schnapper. Und das zeigt ja schon auf, bei Sky hat man offenbar überhaupt keinen Bock mehr, dieses Format von sich aus weiterzuführen, also Sky und Wow. Während man bei RTL eben es auch nicht so richtig auf die Kette gekriegt hat, seine Ziele zu erreichen, davon weit entfernt ist, jetzt eben sich diese Reichweite dazu kauft. Das kann man machen. Es ist nicht verwerflich, einen Konkurrenten einzuverleiben. Allerdings sollte man dann auch einen Plan haben, wie man dann diesen hohen Abonnentensatz, den man fortan mit Programm unterhält, wie man den dann auch bei der Stange hält. Und da sehe ich ehrlich gesagt jetzt keine großen Ziele definiert, dass man jetzt sagt, ja, wir greifen hier mit lokalen Produktionen Netflix an oder wir machen hier einen großen Verbund von mir mit Canal Plus und anderen regionalen Anbietern, um dann quasi ein Gegengewicht zu Netflix oder Prime oder von mir aus auch Disney zu kreieren.
Ja, ich finde es interessant, dass du das Pferd von hinten aufspannst und sagst, wir gehen jetzt gar nicht und reden über Sky, sondern es ist interessant, was RTL ja seinen seinen Aktionären versprochen hat und damit auch Bertelsmann und Bertelsmann wiederum seinen Aktionären, dass RTL 9 Millionen Abonnenten bis Ende nächsten Jahres haben wird. Also das Ganze heißt ja dann, das werden sie nicht erreichen. Sie haben jetzt 5 Millionen, 6 Millionen international. Es fehlen einfach 3 Millionen und das ist jetzt interessant. Man hat auch endlich mal wieder ein paar Sky- und Wow-Zahlen, also 5,1 Millionen. Man erreicht damit dann 11,5 Millionen Abonnenten, hat da natürlich die Ziele erreicht, die man aber zum Beispiel gar nicht mit Stefan Raab erreicht hat. Also man muss sich da überlegen, man hat 90 Millionen hineingesteckt in eine Kooperation mit Stefan Raab, um eben die männlichen älteren Zuschauer zu RTL Plus zu bewegen. Das hat nicht funktioniert. Und wenn man sich dann überlegt, ist eigentlich 150 Millionen ein ganz gutes Investment. Das kann natürlich deutlich teurer werden, wenn die Aktie von Bertelsmann viel, viel mehr wert wird. Aber auch da muss man sagen, da freut sich dann halt auch Bertelsmann, die ja drei Viertel von RTL halten. Auf der anderen Seite hat man jetzt einfach, um diesen Deal dann auch in trockenen Tüchern zu haben, auch RTL Niederlande verkauft für 1,1 Milliarden. Also egal wie der Deal ausgeht, Cash hat RTL sowieso. Und ich will dann nochmal so ein Annenmärchen beenden. Irgendwie heißt es immer, RTL hat kein Geld. Das ist Quatsch. RTL knete ohne Ende. Es gibt keinen Sparkurs bei RTL, weil RTL das Geld ausgeht. Das ist einfach nicht wahr. RTL hat Geld, aber sie sagen halt, okay, wir geben halt jetzt nicht so viel Programm aus, sondern wir machen das bei dem schwachen Werbemarkt, was man sich leisten sollte, um eben nicht wie Pro701 teilweise in die Verlustzone zu kommen.
Ja, und man könnte natürlich auch jetzt das Geld, was man hat, für sich werken lassen. Sprich, man könnte damit ja auch einiges an neuen Formaten produzieren. Aber natürlich bei neuen Formaten, da schwingt natürlich immer auch die Angst mit, dass man möglicherweise einen Flop sich leistet. Ja, dann schrumpft auch so eine prall gefüllte Geldbörse relativ zügig wieder. Und du hattest gerade Stefan Raab angesprochen, was ich ja höchst amüsant fand. Aber ich muss es mal zugeben, damals diese Geschichte gar nicht mitbekommen. Die ist vollkommen an mir vorbeigelaufen, bis ich dann so saß, oh, was hier als Stefan Raab zurück auf RTL? Dann habe ich mich in die Sache reingelesen und habe dann mir wirklich die Frage gestellt, warum? Also wirklich einfach ein vollkommen fassungsloses Warum. Du hast das gerade sehr schön hier angesprochen. Man wollte so auch ein älteres, gerade auch männliches Publikum für sich zurückgewinnen, denn gerade, also ich bin ja auch so ein alter, verbitterter, weißer Mann. Ich habe meine Heimat auf Netflix. Und auf Netflix finde ich die Formate, die ich gerne schaue. Und ich muss jetzt dazu sagen, kein Format, was ich auf Netflix gerne schaue, wäre ein nicht fiktionales Format. Also ich gucke Serien, ich gucke Filme. So, und bei Stefan Raab dachte ich mir dann so, Moment, du hast da jemanden, der hat immer polarisiert. Es gab die Fans und es gab die anderen. Und er war jetzt viele Jahre weg. Die anderen sind jetzt bestimmt nicht wehleidig geworden. So, ach, es war ja doch schön, dass der Stefan da war. Sprich, du hast ja nur die Fangruppe, aus der du dich letztlich bedienen konntest. Und die ist aber auch kleiner geworden im Laufe der Jahre. Denn wir alten Männer, wir sind ja älter geworden. Auch wir denken heute anders. Und wer vielleicht einen Stefan Raab damals mal lustig fand, der findet den heute nicht mehr unbedingt lustig. Ja, Menschen verändern sich. Und es gibt ja nichts bei jemandem wie Raab, was jetzt ein jüngeres Publikum ansprechen würde. Und wenn man mit diesem Werf jetzt in die Zukunft geht und sagt, hohoho, wir haben jetzt Sky im Programm, wir haben jetzt 11 Millionen Abonnenten, wir sind ganz, ganz toll. Dann hat man aber vielleicht in 2 Jahren nur noch 10 Millionen Abonnenten und in 3 Jahren 9 Millionen Abonnenten, weil der Abonnent, der will ja auch mit Formaten. Der Abonnent will ja auch mit Formaten gefüttert werden, die ihn abholen. Und was holt mich großartig auf RTL und Sky ab? Klar, wenn ich Fußballfan bin, gar keine Frage, da habe ich in Sky einen Sender, der es kann. Du hast ja gerade angesprochen, dass sie diese Konferenz nicht mehr übertragen werden. Aber okay, ich habe aber meine Spiele. Und ich bin zum Beispiel Dortmund-Fan und ich kann mir dann einfach mein Dortmund-Spiel schön angucken. Und Sky macht das toll. Sky hat eine ganz große Expertise entwickelt, wenn es darum geht, ein Fußballspiel eben auch spannend zu übertragen, ihm eben noch einen Mehrwert mitzugeben. RTL ist sicherlich gut bedient, gut beraten, diese Expertise nicht anzurühren. Aber eben, wo sind die Formate? Du hast gerade ja selbst schon gesagt, Sky macht selbst nichts mehr. Die haben sich aus dem deutschen Markt verabschiedet im Grunde genommen. Und bei RTL hatte ich jetzt auch noch nie das Bedürfnis zu sagen, oh, ho, ho, die haben jetzt da eine Serie, die muss ich unbedingt schauen, die läuft nicht auf RTL linear, oh, da muss ich mir jetzt aber mal das Abo holen, um mir diese Serie dann im Stream anschauen zu können. Also das hatte ich ehrlich gesagt noch nie, dieses Bedürfnis, Fabian.
Ja, und so war es ja natürlich auch. Also die Sky-Produktionen, die ja wirklich Leute angelockt haben, waren Babylon Berlin, Das Boot und vielleicht noch Der Pass, alles andere. Größtenteils ist ja wirklich gescheitert bis zum Gehtnichtmehr. Ich sagte nur 8 Tage, Hausen, Ich und die anderen, die Ibiza-Affäre, die Wespe, Funeral for a Dog oder vor 3 Jahren im September, ich glaube zum 50-jährigen traurigen Jubiläum von den Anschlägen der Münchner Sommer, also Olympia, Munich Games, das hat ja niemand geguckt, das ist vollkommen untergegangen. Da hat halt einfach Sky eher die Fußballtrommel gerührt und auch ich habe so ein bisschen von der Marketingmaßnahmen eher so ein bisschen mitbekommen, dass das alles nicht so ganz so gut funktioniert hat, dass man da eben nicht so gut ist, wie, muss man sagen, entweder die Agenturen im Kinobereich oder wie die Agenturen für ARD und ZDF. Und deswegen ist das alles so ein bisschen untergegangen. Jetzt haben wir natürlich dann die RTL-Gruppe. Das wird spannend, ob die dann eine Marke verschwinden lassen. Ich würde tatsächlich erstmal plädieren, dass man mehrere Jahre RTL Plus, Sky und Wow für sich laufen lässt, weil RTL Plus steht für RTL Plus, muss ich sagen. Sky steht für Fußball und Wow hat es tatsächlich erstmal geschafft, also RTL Plus steht für halt das RTL-Programm und Wow hat es tatsächlich geschafft, mit dem Serienstock von HBO etc. Viele gute Serien aufzubauen. Also ich glaube, würde man das jetzt alles erstmal zusammenlegen zu RTL Plus theoretisch, dann würden sich da schnell 3 Millionen Abonnenten verabschieden. Und ich denke, dass du mehr Abonnenten hast, die vielleicht mal hier 10 Euro und da 40 Euro und dann vielleicht nochmal 5 Euro bezahlen, als wenn du jetzt RTL Plus für 70 Euro anbietest.
Ja gut, das ist natürlich gerade der Fußball, der ist teuer. Da ist im Vergleich ein Netflix-Abo ja ein Schnäppchen auf dem Markt. Da wird man sich sicherlich im Hause Bertelsmann bei RTL etwas einfallen lassen müssen, um diese drei Marken, die da auf dem Markt sind, einerseits nicht anzutasten, sie nicht zu beschädigen und andererseits sie dann aber doch irgendwo zusammenzuführen. Ja, sie sollten vielleicht nicht unbedingt dann anfangen, das so crossmedial miteinander zu verbinden, dass du dann irgendwelche Fußballspiele vielleicht auch mal bei RTL gucken kannst und, weil das wird dann doch ein bisschen unübersichtlich irgendwann. Ja gut, aber da sind sie jetzt gefordert. Sie haben das Geld investiert, beziehungsweise investieren gerade dieses Geld für den Einkauf. Und da müssen sie dann auch jetzt eine Strategie mitbringen, wie sie diese drei Marken miteinander und nicht gegeneinander am Markt halten, ihnen vielleicht eigene, noch neue Image auch verpassen, also dass man Sky vielleicht jetzt nicht nur auf Fußball beschränkt, sondern eben auch sieht, ja, da laufen auch gute Serien und, also dass man das ja irgendwo nach und nach zusammenführt. Aber das ist zum Glück nicht deine und nicht meine Aufgabe, sondern das müssen die sich jetzt überlegen. Sie haben viel Geld in die Hand genommen, wobei viel in Anführungszeichen für diesen Einkauf zu setzen ist. Und ja, sie sollten es, wie man hier im Ruhrgebiet sagt, nach Möglichkeit nicht verkacken.
Ja, was ich wiederum sehr interessant finde, worüber wir noch gar nicht so wirklich gesprochen haben, die Informationsmarken. Wir haben dann NTV, Stern und Sky Sport News. Damit kann man ja, glaube ich, doch was Geiles bauen, habe ich so ein Gefühl.
Ja, also NTV ist kein schlechter Sender, das muss man jetzt mal so sagen. Jede Abteilung bringt ihre Stärken mit und da sind natürlich sehr, sehr gute Synergieeffekte, wo man sich gegenseitig auch hochziehen kann.
Denn, oder der Doku-Bereich, ja. Ich meine, Sky, ja, Deutschland produziert ja nach wie vor Dokus. Die kannst du dann theoretisch auch nochmal bei Geo abschreiben, ehe die dann noch bei NTV nochmal laufen.
Ja, sicher. Also da gibt es mit Sicherheit Möglichkeiten, miteinander zu, ja, also kooperieren ist das falsche Wort, man ist ja dann unter einem Dach, aber da eben dann auch seine Fähigkeiten mitzubringen. Ich glaube, das ist so ein Bereich, der so ein bisschen unterm Radar läuft, ob schon, also ich zum Beispiel gerne mir auf NTV und tatsächlich auch Nachrichten alles anschaue, weil die das eigentlich recht gebündelt und gut aufbereitet den Zuschauern präsentieren. Und wenn da dann eben noch der Dokumentarbereich gestärkt wird, wenn da der Sportbereich ein ganz anderes Gewicht nochmal bekommen kann, da ist sicherlich eine Möglichkeit in Zukunft gegeben, sich nochmal ganz anders auf den deutschen Markt aufzustellen und da wirklich auch eine deutsche Nachrichtenmarke zu etablieren, neben den öffentlich-rechtlichen. Und bis jetzt, toi, 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 muss man ja sagen, dass man gut im demokratischen Kurs sich bewegt und keine Ideen jetzt plötzlich kommen, dass man mal sagt, so, hey, wir könnten es ja mal versuchen, à la Fox News in den USA. Vielen Dank dafür, dass es da offenbar doch noch einen gewissen Anstand gibt und eine gewisse Ehre, dass man sich auf solche Niveaus nicht du weißt,
da was ich meine. Da möchte ich ganz kurz off topic werden, aber ich fände es trotzdem, ja, mal interessant, tatsächlich bei so einem Nachrichtensender so eine Talkshow von 5 Experten immer zu haben, die sich um 17 Uhr treffen und die tagesaktuellen Dinge diskutieren, weil das hat ja tatsächlich in den USA 5 Millionen Live-Zuschauer jeden Tag, von Montag bis Freitag. Aber das ist gerade nicht unser Thema. Ich wollte mit dir eigentlich darüber sprechen, warum ist eigentlich, also Sky wurde mal von Fox gekauft und dann wurde Fox an Disney verkauft, dann wiederum sprang Comcast zwischen rein und hat gemeint, Moment mal, bei der ganzen Sache möchten wir aber mitbieten, weil das ja nicht komplett der Kaufpreis ist, sondern ging es darum, zahlst du den Preis von Fox, also von Sky in bar oder in Aktien, und man kennt Disney, die zahlen gerne in Aktien, und dann hat Comcast das doch in bar bezahlt und dann haben die den Abschlag für 40 Milliarden bekommen. Allerdings war das auch ein Preis, den Comcast noch lange bezahlen muss. Hat nie wirklich so Sinn gemacht, einzig allein, weil in Großbritannien Sky eigentlich genauso manchmal ein komischer Haufen ist. Das muss man einfach so sagen. Also die haben auch jetzt die gucken mehr auf HBO als andere Strategien. Wie zum Beispiel auf Canal Plus oder so. Und deswegen wollte ich nämlich da erstmal ansetzen und wollte sagen, Comcast hat das ganze Thema Sky immer falsch angegangen. Und auch die Verknüpfung von Peacock etc. war total katastrophal. So was wie die Serie Ted oder andere Formate von Peacock, die liefen zum Beispiel in Deutschland nie bei Sky, also bei Sky Deutschland. Und das war, ist ja schon ein großer Fehler, weil wenn du als US-Sender zum Beispiel sowas planst oder als dann sollten ja die Serien in allen deinen vier Kernmärkten laufen, damit du die auf jeden Fall abgeschrieben hast. Und auch die deutschen Serien sind ja auch nicht in die USA so wirklich gekommen.
Tja, da wird man mal die Jungs bei Comcast fragen müssen, was sie sich dabei gedacht oder vielleicht nicht gedacht haben. Denn alles, was du sagst, macht ja Sinn. Da stellt sich dann die Frage, warum haben sie es nicht so gemacht? Weil wenn ich doch ein Produkt habe, was ich entsprechend auch benötige, um meine Marke damit am Markt groß zu machen, warum gebe ich dann dieses Produkt an die Konkurrenz ab? Klar, ich kassiere damit Lizenzgebühren, aber wie gesagt, ich habe hier meine eigene Marke und muss erstmal meine eigene Marke groß am Markt etablieren, beziehungsweise in der Größe halten, in der ich meine, dass sie profitabel ist, dass sie so funktioniert, und dann kann ich über die Tellerränder schauen. Aber da muss man die Jungs bei Comcast fragen. Also, ich meine, wir wissen ja auch, Entscheidungsträger, die solche großen Entscheidungen durchdrücken, die sind ja dann auch schnell wieder weg aus den Unternehmen. Dann kommen diejenigen im nächsten Anlauf, die dann das Geschirr, das sie zerschlagen haben, wieder wegräumen müssen, wegfegen müssen. Und während diejenigen, die das Geschirr zerschlagen haben, längst wieder in schönen Positionen an anderer Stelle sitzen. Ich finde das immer faszinierend, weil ich wüsste nicht, wie ich sowas schaffen könnte. Also wirklich so verbrannte Ernte zu hinterlassen und dann irgendwo anders, ja, wieder auf so einem netten Sessel zu sitzen. Aber die Jungs und die Mädels, die können das.
Du sprichst wahrscheinlich so einen Manager wie Hartmut Medon an, der erst die Bahn irgendwie zerschlagen hat. Dann geht er irgendwie zu Air Berlin, war er, glaube ich, oder bei einer anderen Firma, und irgendwie jedes Mal verbrannte Erde, und dann wird er irgendwie Flughafenchef von BER.
Ich finde das total faszinierend, und er ist jetzt halt zufällig jemand, dessen Namen man kennt, weil es sich eben um staatliche Projekte handelte, also zumindest zum Teil um staatliche Projekte, die er da, sagen wir mal, suboptimal gemanagt hat. So die Leute, die bei Comcast oder Sky und so arbeiten, deren Namen sind jetzt ja nicht unbedingt in der Breite der Gesellschaft bekannt. Aber das findest du ja überall, dass solche Personen immer wieder auf die Füße fallen. So, und man sich dann wundert und fragt, ja, aber der hat doch da schon nichts auf die Kette gekriegt. Warum ist der jetzt im nächsten Großunternehmen und kriegt dann da auch wieder nichts auf der Kette? Während dann die Sanierer, die aus der zweiten und dritten Reihe kommen, ja dann auch immer sofort wieder weg sind, wenn sie dann den Laden gerettet haben. Aber das ist ein Thema, ich glaube, das sollte man lieber bei einem Bier besprechen, weil da kommt man irgendwann in Mutmaßungen, die nichts mehr mit Marktwirtschaft oder einer anständigen Analyse zu tun haben, sondern nur noch mit einem großen Wundern, was wahrscheinlich auch gar nicht mehr erklärt werden kann. Aus diesem Grund, lass uns zu Comcast zurückgehen.
Die haben ja das nächste Problem, dass sie ja eigentlich die ganzen Lokalsender und wie man NBC News, also MSNBC, will man ja auch jetzt in diese neue Firma Versant untergliedern, wo ich mich dann frage, ja, aber das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, weil da werden ja jetzt auch nur wieder Kosten aufgebaut, wenn NBC ja eigentlich dann neue Nachrichtensprecher braucht, weil es keine Doppelfunktion mehr geben wird, weil das ja zwei völlig unterschiedliche Unternehmen sind.
Tja, wir hatten das Thema gerade. Man blickt einfach in die Köpfe nicht rein und da kann man tausendmal versuchen, das zu analysieren und zu hinterfragen. Aber im Grunde genommen, die machen es halt einfach oder machen es nicht. Und wir können dann im Nachhinein im Grunde nur mutmaßen, was schiefgegangen ist.
Mhm. Ja gut, wenn wir tatsächlich mal uns die ganze Welt von The Sand und etc. angucken, dann ist da ja schon offensichtlich, dass man noch Bravo hatte, wo man wirklich Geld reingepumpt hat mit Realities, aber so Sender wie USA Network, das sind ja nur noch reine Wiederholungsstationen. Das waren ja mal früher Sender, die einfach den ganzen Tag auch mit unter neue Serien produziert haben. Oder auch solche Sender wie Sci-Fi, 13, oder ich weiß gar nicht, ob es in den USA wirklich 13th Street gab. Aber es, da hat schon jedes Unternehmen seinen eigenen Chef gehabt, die dann auch immer verschiedene Serien produziert haben, die dann wiederum auch diese Pakete untereinander verkauft haben. Also früher war es ja so, dass du zum einen diesen NBC-Deal hattest als Sender, aber du konntest ja auch dann wiederum Deals mit anderen Teilen von NBC machen, ähnlich wie es Warner Brothers hat mit den Warner Brothers Serien, den teilweise hat man das dann auch mit HBO Max Serien, aber auch mit HBO Serien. Das waren ja, oder auch TNT, das heißt, du hast dann am Ende vier Outputs gehabt. Und wenn du dich dann natürlich nur noch auf eins beschränkst, dann hast du natürlich irgendwann das Problem, wovor man halt steht. Und ich finde halt, dass Comcast halt viel zu klein geworden ist. So von der Fiction-Abteilung. Und auch bei NBC produziert man lieber irgendwelche Reality-Shows, wo man sich dann so fragt, ja, aber die kannst du ja nicht verkaufen. Das sind kurzfristige Effekte.
Ich erinnere mich da an einen Verantwortlichen von RTL 2. Leider ist mir sein Name gerade nicht mehr geläufig. Der hat vor vielen Jahren mal gesagt, dass das fiktionale Fernsehen im Grunde genommen ja tot sei, also das gut produzierte etc., weil damit lässt sich ja kein Geld verdienen. Eine Serie kostet viel Geld, du musst Kulissen bauen, du musst Schauspieler bezahlen, du musst Drehbuchautoren bezahlen, da steckt eine riesige Infrastruktur hinter, da verdienen sehr viele Menschen ihren Lebensunterhalt mit, und zwar wirklich ihren Lebensunterhalt. Wir reden jetzt nicht davon, dass die Leute reich werden, die haben ganz normale 5-Tage-Jobs. Das heißt, da ist ein Riesenapparat, um irgendeine Fernsehserie überhaupt erst dem Zuschauer auf den Bildschirm zu bringen. Und da sagte er, das ist alles Nonsens hier, so Reality, Scripted TV, bla bla bla. Ja, das ist ja alles viel besser, weil da hast du zwar auch einen Apparat, aber dieser Apparat ist einmal etabliert und dann kannst du die Dinger quasi durchjagen wie die Sau durchs Dorf, und du hast am Ende des Tages, verdienst du viel Geld, weil die Produktion ist billig, die Zuschauer, du hast genug Zuschauer, hast du genug Werbung, alle sind am Ende glücklich, alle verdienen damit Geld und das ist weg. Und während er das damals gesagt hat, konnte man sehen, dass auch in den USA man ganz ähnlich gedacht hat. Also was hat man denn in den USA früher fürs lineare TV an Serien produziert, was hat man da gemacht und. Ich sage ja gar nicht, dass das alles gut war, um Gottes Willen, da war auch viel Müll bei, aber man hat produziert. So, und dann hat man halt umgedacht, weil das sind ja nun auch alles Kaufleute, die da sitzen, das sind keine Künstler, sie haben also Zahlen und die sehen, aha, die gut produzierte Fernsehserie, die kostet mich einen Millionenbetrag, oh, aber dafür habe ich nicht mehr Zuschauer als für Assis im Gelsenkirchener Brennpunkt. Und aber Assis im Gelsenkirchener Brennpunkt ist doch viel, viel billiger, oder in Amerika im Detroiter Brennpunkt oder was weiß ich. Also wir gehen mehr in diese Schiene rein. Und dann kam ein kleines Unternehmen, was DVDs eigentlich mal verliehen hat, was also im Grunde genommen in der großen Welt der TV-Ausstrahlung und der TV-Produktion ein Fremder war. Nämlich Netflix. Und man hat ja auf Netflix so am Anfang so ein bisschen runtergeguckt, so, ach, guck mal, ein DVD-Verleih macht jetzt hier seine eigenen Filme. Heute lacht niemand mehr über Netflix, heute lacht auch niemand über Prime. Die haben die Märkte ja richtig umgebaut. Die haben alles im Grunde genommen verändert. Sie haben Strukturen geschaffen und man muss dazu sagen, sie haben keine Angst davor, ja auch unfassbar viel Geld für ihre Inhalte in die Hand zu nehmen. Also was die ja eben nicht machen, ist sich hinzusetzen und zu sagen, oh, guck mal, wir haben jetzt hier ganz viele Abonnenten. Ach, die Abonnenten sind jetzt ja da. Ach komm, ich habe hier noch ein Drehbuch, das sollte eigentlich gestern in Müll, weil das ist echter Rotz. Aber das lässt sich schnell und billig produzieren. Komm, mach das mal eben. Ja, das Publikum frisst ja eh jeden Scheiß. Nein, sie wissen, du musst das Publikum auch bei Laune halten. Du musst das Publikum streicheln. Und du musst vielleicht sogar mal, wenn es hart auf hart kommt, zu deinem Aktionär sagen, du lieber Aktionär, die Dividende, die fällt nicht ganz so hoch nächstes Jahr aus, weil wir eben auch was für unsere Zuschauer tun müssen. Und du hast ja zwei Möglichkeiten. Du akzeptierst das oder du akzeptierst das nicht. Dann musst du aber damit leben, dass wir vielleicht in 4, 5 Jahren plötzlich gar keine Dividende mehr zahlen können, weil die Leute sagen, hä, was ist das denn für ein Rotz? Naja, da bezahle ich jetzt aber mein Abo nicht oder ich warte mal, bis er die 28. Staffel von Squid Game oder sowas zeigen, dann hole ich mir da mal wieder für einen Monat und dann bin ich wieder raus. Wir haben eben diese da ein auch vollkommen falsches Denken möglicherweise ja bei den Sendern gehabt und offenbar hat man bei Comcast auch bis heute nicht wirklich einen Weg aus dieser Misere rausgefunden, dass im Grunde genommen ja der Markt von zwei Fachfremden, von zwei Quereinsteigern vollkommen umgekrempelt worden ist. Also Quereinsteigern Amazon und Netflix. Ja, Apple verdient ja irgendwie da nicht so dein Geld, aber Apple bringt immerhin tolle Sachen. Also sie sind ja so die Boutique unter den Streamern. Naja gut, und bei Disney, da hattest du mich ja noch darauf aufmerksam gemacht, Disney versucht ja auch auf die Art und Weise mit spektakulären Zukäufen, dass man da eben auf dem Markt dann die große Nummer darstellt. Beispiel eben die Cricket-Rechte, die man sich in Indien geleistet hat. Wofür dann jetzt in Amiland Budgets gestrichen werden müssen, weil die so unfassbar teuer waren. Aber zumindest glaube ich, dass Disney verstanden hat, wie der Markt funktioniert und nur in Sachen Formatentwicklung einige Fehlentscheidungen getroffen hat. Das heißt, bei Disney kennt man den Markt, man weiß, so und so funktioniert das und da hat man einen Plan, da hat man nur teilweise auf die falschen Pferde gesetzt. Also das wäre jetzt so meine Meinung. Ich weiß ja nicht, was sagst du dazu?
Ja, also zumindest FX lässt man in Ruhe, weil die scheinbar ihr treues Publikum haben. Aber es geht auch bei Disney erst zurzeit wieder in die Richtung, bei vielen Disney-Serien, dass die erst bei Disney Channel wieder laufen, wie bei FX, und dann erst hinterher am nächsten Tag bei Disney Plus landen, um eben weiter Abo-Gebühren bezahlen zu bekommen von den Kabelnetzbetrieben. Das ist da ganz wichtig und da ist, glaube ich, die richtige Balance. Man hat auch jetzt bei ABC 2, 3 gute Serien wieder im Programm, aber auch Elsbeth wiederum bei CBS. Also ich glaube schon, dass zurzeit wir eine Renaissance der normalen Procedurals auch wieder bekommen werden, weil einfach der Programmstock einfach zu alt ist. Also guck dir mal an, bei Kabel 1, also die senden doch seit gefühlt 10 Jahren die gleichen Serien im Tagesprogramm.
Ach, Kabel 1 gibt es noch?
Ah! Ja.
Ja, ich stolper da immer nur an Feiertagen drüber, wenn sie wieder was in Terence Hill zeigen. Nicht, dass ich sie dann gucken würde, weil ich kann die Dialoge auswendig, aber dann gucke ich mal. Und vielleicht ja dann mal beim Mittagessen oder so, wenn Familie nicht da ist, aus welchen Gründen auch immer, dann kann man ja mal 5 Minuten bei Spencer gucken. Ansonsten wüsste ich nicht, warum ich Kabel 1 gucken wollte.
Ja, jetzt aber nochmal zurück zu Comcast. Ja, also ja, da genau, ist genau. Ja das Problem, um jetzt den Podcast so langsam abzurunden, dass sie ja auch nicht so wirklich Peacock mit einbinden. Also es gibt zum Beispiel Free Reality, bei Peacock, zum Beispiel Love Island, dann kaufen sie auch Love Island aus UK ein. Sie machen die Love Island Games. Das findet im linearen Programm ja gar nicht statt. Man hat aber auch so Serien produziert wie Ted, die irgendwie auch nie darum liefen. Dann hat man wiederum die ganzen Chicago-Serien, die wiederum ja auch nicht, also die laufen dann im Programm und bei Peacock, aber jetzt auch erst seit 2 Jahren, weil man hatte ja die ganze Zeit einen Vertrag mit Hulu. Also bei Comcast, NBC, da war jetzt immer irgendwie der Wurm drin. Und es war auch so ein bisschen das Problem des Öfteren, dass man tatsächlich oft, gerade irgendwie, muss ich sagen, bei NBC hat ja einen großen Output, sie produzieren viel für Netflix. Und da laufen immer komischerweise die besseren Serien als im NBC-Programm.
Tja, offenbar hat man bei Netflix die besseren Redakteure.
Scheinbar. Aber was ich noch dann zum deutschen Sky sagen wollte, also tatsächlich waren die Serien, die man am Ende entwickelt hat, ja halt einfach jetzt nicht wirklich gut und es hat schon Sinn gemacht, dass man die deutsche Entwicklungsabteilung geschlossen hat, weil ich sag's mal so, was du in Deutschen drehen kannst, das kannst du dann auch in Großbritannien auf Englisch drehen und dann ins Deutsche zu übersetzen.
Ja, sicherlich. Sicherlich auch eine Frage der deutschen Filmförderung. Wenn man hier in Deutschland halt mit einem Buch kommt über die Geschehnisse von Olympia 1972, dann kommt sofort die Filmförderung und dann drehst du in Bayern, dann drehst du irgendwas in Babelsberg, dann drehst du vielleicht noch was in Nordrhein-Westfalen, du kriegst überall dein Geld, du kriegst überall halt die Förderung überwiesen. Das ist natürlich immer auch so ein Problem hierzulande, dass man zwar immer wieder sagt, nein, so ist das System gar nicht mehr, so läuft das ja gar nicht mehr. Und dann guckst du dir aber die Sachen an, die gut gefördert werden. Und es ist im Grunde genommen das Gleiche, was auch vor 20 Jahren gefördert worden wäre, nur dass es heute bedeutend besser aussieht, weil das ist so meine Meinung, die heutigen Filmemacher einfach besser sind als früher, weil sie einfach ja auch mehr haben lernen können. Also ein Filmemachen ist ja auch mal ein Lernprozess und da hat sich schon einiges auch zum Positiven entwickelt. Ja, ich bin heute mal ganz versöhnlich. Jedoch ist da eben dann auch das Problem bei solchen Projektentwicklungen, ja, was kriegst du eben auch bei den Förderungen durch? Und wenn du mit einem Projekt kommst, was du sagst, so ja, um was geht's? Es geht um Sex, Gewalt und gute Laune. Ja, dann landest du auch ganz schnell wieder in der Wiedervorlage, aber auf jeden Fall nicht in der Produktionskiste. Ja. Da hat Sky sicherlich auch bei den Formaten, wenn man sie sich anguckt, sehr auf das Thema Förderung geschielt, hat dadurch dann natürlich auch seine Sachen produziert, hat aber teilweise auch am Publikumsgeschmack vorbei produziert. Ich bleibe da ja immer bei Netflix und Dark, wo man damals gesagt hat, eine Horrorserie in Deutschland, sowas funktioniert nicht und offenbar wusste das bei Netflix niemand. Oder man hat bei Netflix damals einfach gesagt, wieso, das hat doch noch nie jemand ausprobiert, machen wir es doch einfach einmal. Und es hat sich, also ich, wie gesagt, ich bin heute ganz versöhnlich eingestellt, es hat sich ja auch einiges zum Guten entwickelt. Nur eben bei Sky scheint man dann eben auch noch das Pech gehabt zu haben, genau die Formate sich ausgesucht zu haben, die dann eben nach der Förderung eben nicht das große Interesse generierten. Aus welchen Gründen auch immer, das ist immer schwierig zu sagen, weil man muss ja auch mal fair sein und sagen, schlecht waren die Sachen ja alle nicht produziert. Das ist alles gut, das sieht alles gut aus, das hat alles Anfang, Mitte, Ende. Da ist jetzt kein totaler Rohrkrepierer bei den eigenen Formaten dabei gewesen. Manchmal ist es wahrscheinlich so, dass du einfach auch Pech hast. Du kannst wahrscheinlich nicht jeden Flop im Nachhinein genau auf den Punkt genau ziseliert erklären, warum das daneben gegangen ist. Ja, nur wenn man es dann natürlich auch irgendwann aufgibt, weil man sagt, ach, das bringt ja eh nichts. Ja, es ist dann natürlich auch so die einfachste Entscheidung. Da macht man sich dann mal einen schlanken Fuß und sagt, oh ja, spare ich mir dieses Geld. Ja, aber damit spare ich mir auch wieder meine Inhalte und damit binde ich natürlich auch wieder nicht Publikum an mich.
Ja, deswegen wird es spannend, in dem Zusammenhang die RTL-Tochter Fremantle, zu der auch UFA gehört, ob die vielleicht dann ein bisschen mehr eingebunden wird und ob das Powerhouse Fremantle dann halt auch neue UFA-Serien produziert, die dann halt auch international verkauft werden können. Das wird ganz spannend. Aber da ist auch die Frage, warum funktioniert das ja jetzt schon bei RTL zum Teil ja gar nicht? Das könnte wiederum ja, interessant werden. Ja, wir kommen zum Ende. Man könnte jetzt sagen, wir geben TV-Tipps. Es gibt so viel. Also ich kann euch Sandman, Matlock, Elsbeth, natürlich die letzte Staffel von Squid Game empfehlen. Guckt einfach was. Was hast du so schnell auf der Kette noch?
K-Pop Demon Hunter.
Okay, da habe ich schon viel von gehört.
Ja, wenn ich da kurz was zu sagen darf. Ich hatte gedacht, das wäre sowas, wie soll ich das sagen? Wir haben K-Pop, wir haben Dämonen und natürlich sehr viel Musik und drei hübsche Mädchen. Und ich hatte wirklich gedacht, oh Gott, das ist so ein Ding zwischen, naja, für die Mädchen, die für Barbie-Filme jetzt vielleicht etwas zu alt werden und die man jetzt so Richtung K-Pop führen muss. Und da passt das genauso rein. Und der einzige Grund, warum ich in den Film reingeschaut habe, war, es ist ja eine Sony-Produktion, Sony Animation. Und Sony Animation hat in den letzten Jahren überhaupt keine Flops, also jetzt narrative Flops, produziert. Dass die Mitchells gegen Maschinen, dass das ja verkauft werden musste quasi an Netflix und so, das war Corona, das war Pech. Aber ich sag nur mal, die beiden Spider-Man-Filme, die sind ja fantastisch, also die Animationsfilme. Und die sind toll, die Leute, die können was. Und dann dachte ich mir, naja, guckst du mal rein, vielleicht tut es ja nicht weh. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, guckt euch den Film an. Er ist wirklich großartig, er hat tolle Figuren. Und selbst wenn man auf die Musik nicht steht, die Musik funktioniert, die Bösewichter funktionieren. Es ist ein wirklich toller Film. Ich habe da am Schluss gesessen und gedacht so, wow, du hast jetzt gerade einen K-Pop-Musical-Dämonenfilm geguckt. Und der war gut. Hey, was war das denn? Also K-Pop-Demonenfilm.
Okay. Dann bedanke ich mich für deine Expertise und wünsche dir ein schönes Wochenende, das nicht ganz so heiß wird. Und dann hören wir uns die Tage wieder. Bis dann.
Machen wir's so. Tschüss.